Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Mache die Tore weit. Liebe Gemeinde, die meisten von uns werden mit diesem grandiosen Schlussteil dieses Adventspsalms vertraut sein. Mache die Tore weit ist nicht nur ein gutes Adventsmotto, sondern auch ein tolles Leitwort für eine offene Gemeinde. Ich vermute und hoffe mal, dass Sie hier in der FEG sich so verstehen mit Ihrem Café, von dem die Rede war, das dann die Woche wieder stattfindet, als offene Gemeinde. Die Gottesdienste, die Jugendarbeit, die Hauskreise, die ich vielleicht voraussetzen kann. Wir wollen die Tore weit machen. Damit wollen wir auch ein Zeichen gegen den Trend setzen, dass die Gemeinden in Deutschland immer kleiner werden wollen. Vielleicht gar nicht wollen, aber sich daran gewöhnt haben und gar nicht mehr glauben, dass es auch anders sein könnte. Es soll ein Ruf ausgehen von diesem Psalm gegen die verbreitete Resignation. Und der Ruf heißt, wir machen die Tore weit. Die Tore unserer Gemeinde für die Menschen. Wir sagen raus aus dem Schneckenhaus. Raus aus dem Drehen und um uns selbst. Wir wollen offen sein für die Menschen und die Tore weit machen. Verstehen Sie Ihre Gemeinde so? Oder vielleicht der eine oder andere doch nicht, lieber klein und gemütlich, wo man sich schon seit Jahren kennt. Neue Menschen können ja auch Unruhe reinbringen und Ungewohntes. Wir wollen offen sein, ich setze das einfach mal voraus, für die Menschen. Und wenn das so ist, dann haben wir diesem Wort Gottes eine tolle Unterstützung. Vielleicht aber an der einen oder anderen Stelle auch eine Korrektur und Ergänzung. Und wir schauen miteinander jetzt in den nächsten Minuten in unser Bibelwort hinein. Ich habe zur Vorbereitung verschiedene Ausleger auch befragt, was sie so für Gedanken und Eindrücke hatten zu diesem Psalm und bin dabei auf einen englischsprachigen Kommentar gestoßen, der so ein bisschen versteckt in unserer Bibliothek stand. Und da habe ich gedacht, das schaue ich doch mal. Und der hat, wie andere auch, eine Dreiteilung in diesem Psalm entdeckt. Und keine Angst, ich halte jetzt keinen englischen Vortrag, wobei ja vorhin für die Kinder das auch dreisprachig da stand. Das fand ich schön. Also sie sind Fremdsprachliches gewohnt. Mir haben die Überschriften gefallen, die dieser Kommentar zu diesen drei Teilen des Psalms gesetzt hat. Und im ersten Teil, in den Versen 1 und 2, geht es um den Schöpfer. The Creator God, sagt er, der Schöpfer Himmels und der Erden. Im zweiten Teil geht es um die Menschen, die in die Nähe Gottes kommen. Es geht um uns und um die Menschen, die wir einladen. Und interessanterweise nannte der Ausleger diesen Teil the Holy God, der heilige Gott. Also wenn wir uns ihm nähern, wir werden das dann noch sehen, dann nehmen wir auch wahr, dass wir kommen in die Nähe des heiligen Gottes. Der Schöpfergott, der heilige Gott. Und erst im dritten großen Schlussteil, Vers 7 bis 10, geht es um die weit geöffneten Tore und den König der Ehren. Der Ausleger nannte diesen Teil the glorious King. The Creator God, the Holy God, the glorious King, der herrliche König. Vor dem macht hoch die Tür, steht also noch einiges andere. Und ich möchte gerne mit dem Mittelteil anfangen, in dem es um uns geht, um unsere Begegnung mit Gott. Und deshalb heißt mein erster Teil, wer darf auf den Berg Gottes gehen? Wer darf in das Haus Gottes eigentlich hineingehen? Wer darf es wirklich? Wer darf es hier bei Ihnen? Reinkommen und teilnehmen als Gast ist sicherlich ganz unproblematisch. Wie ist es aber mit aktivem Mitgestalten und Mitbestimmen? Die Frage, die hier im Psalm aufgeworfen wird, lautet ganz schlicht: Gibt es eigentlich Einlasskriterien in die Gemeinde? Und wenn ja, wer legt die fest? Und wer kontrolliert die? Die Ausleger sagen uns, dass der Psalm wohl Teil einer Wallfahrtsliturgie gewesen sein mag. Und es geht in diesem Mittelteil des Liedes darum, wer sich dem Heiligtum eigentlich nähern darf. Dieser englischsprachige Ausleger, und damit ende ich dann auch schon mit Englisch, der hat einfach da ein bisschen provokant reingeschrieben: Who is acceptable to the Creator King? Wer ist für den Schöpfer und Herrn dieser Welt eigentlich akzeptabel? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Haben Sie sich das heute Morgen, als Sie sich die Jacke angezogen haben, um zum Gottesdienst zu gehen, haben Sie da kurz überlegt, bin ich eigentlich heute akzeptabel für eine Begegnung mit dem lebendigen Gott? Der Psalm benennt eindeutig Kriterien für diejenigen, die akzeptabel sind. Da heißt es, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Das reine Herz, das kann niemand sehen. Aber damit es nicht nur auf den äußeren Schein ankommt, werden die reinen Hände auch noch dazu gesandt. Das reine Herz und die reinen Hände gehören vor Gott zusammen. Und wem das zu pauschal ist, für den wird noch konkretisiert, derjenige darf eintreten, der nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Ich finde es spannend, was dort ausgesucht wurde vom Dekalog in gewisser Hinsicht. Lug und Trug und falsche Eide richten den Nächsten zugrunde. Und sie sind ja auch nicht so ganz leicht nachzuweisen. In biblischer Zeit noch viel schwerer als heute. Also Mord ist dann schon nachzuweisen und Körperverletzung und Ehebruch womöglich und so. Aber Lug und Trug und falsche Eide, das weist mal erstmal jemandem nach. Das ist gar nicht so leicht. Wie oft greifen wir zur Halbwahrheit oder zur Notlüge, um uns aus irgendeiner unangenehmen Situation wieder rauszuholen, und wer will es uns nachweisen, dass es nicht gestimmt hat? Lug und Trug und falsche Eide in biblischer Zeit und auch heute richten den Nächsten zugrunde. Wer auf Kosten seiner Mitmenschen lebt, ist vor Gott nicht akzeptabel. Sind Sie akzeptabel vor Gott? Bin ich akzeptabel vor Gott? Oder fangen Sie vielleicht gerade an zu prüfen, ob der eine oder andere, der hier mit Ihnen in der Reihe sitzt, akzeptabel sein könnte oder vielleicht doch nicht? Sie merken vielleicht, dass wir leicht auf eine falsche Spur geraten können. Gewissens- und Gesinnungsprüfung sind eine schwere Sache. Lug und Betrug nachzuweisen sind es auch. Es kann nicht unsere Sache sein, nachzuprüfen, ob der andere würdig und rein ist vor Gott. Wenn wir das tun wollten, würden wir im Chaos landen. Aber es ist wohl durchaus unsere Sache, nachzuprüfen, ob wir selber würdig sind. Die alttestamentliche Gemeinde zog zum Tempel und sang dieses Lied: Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Vielleicht ein Vorsänger, der ihnen das zugerufen hat. Und die Gemeinde antwortet im Chor: Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, sich nochmal selbst zu prüfen. Wie die Jünger beim letzten Abendmahl. Das ist eine Stelle, wenn ich das im Unterricht lese mit unseren Studierenden im Johannesevangelium, dann bin ich jedes Mal wieder zutiefst erschrocken, aber auch zutiefst berührt, Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger fragen, einer nach dem anderen, Herr, bin ich's? Sie hätten das offenkundig alle für möglich gehalten, dass sie es sein können. Macht das Johannesevangelium ein klein bisschen anders. Herr Petrus ja sonst so groß, niemals werde ich und so. Aber dort zumindest steht, sie fragten ihn einer nach dem anderen, Herr, bin ich's? Was ist das Ergebnis einer solchen Prüfung, wenn wir uns prüfen, ob wir akzeptabel sind für den heiligen Gott? Ganz sicher keine Selbstgerechtigkeit nach dem Motto, hab mir nichts zu Schulden kommen zu lassen, tue Recht, scheue niemanden, ich kann gerade da reinmarschieren. Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Es geht schon auch darum, wirklich eine Heiligung und Reinheit des Lebens zu suchen. Aber jeder soll auch seine Bedürftigkeit erkennen. Wenn der Psalm sagt, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils, dann ist das nicht Lohn, sondern dann ist dieser Segen, diese Gerechtigkeit, dieses Heil immer ein Geschenk, das weit größer ist als jedes Verdienst, das ich vor Gott irgendwie vorweisen könnte. Vielleicht ist dieser ganze Teil bis hierhin, den ich jetzt gepredigt habe, manchen auch zu konservativ, zu gesetzlich, zu sehr der religiöse Weg der Gebote, dass wir Gott suchen müssen, dass wir etwas tun müssen, dass wir würdig sein müssen, um zu Gott zu kommen. Geht es dem christlichen Glauben nicht gerade immer andersherum? Ich gebe ganz offen zu, ich habe diesen ersten Punkt auch gegen mich gepredigt. Ich wollte das eigentlich nicht und die Worte sind mir auch gar nicht ganz so leicht aufs Papier gekommen. So gerne rede ich von der Gnade und der Freundlichkeit Gottes und dieses ganze Prüfen, das finde ich ja auch schwer. Aber ich glaube, wir brauchen ab und an Zeiten, wo wir das wirklich machen. Also, als ich als Teenager ganz starke Glaubensimpulse bekommen habe, nochmal in einer neuen Gemeinde oder eigentlich schon als Twen, ich bin mit 19 zu Hause ausgezogen, zur Ausbildung mal 150 Kilometer weg und bin dort in eine ganz neue Gemeinde hineingekommen und eine neue große Jugendarbeit. Es war damals auch leichter. Ich gehöre zu den Babyboomer-Jahren, wir waren 80 Leute im Jugendkreis. Das ist heute kaum noch irgendwo vorstellbar. Und dort war Nachfolge ein großes Thema und Gebet ein großes Thema. Und wir bekamen, wenn wir Mitarbeiter wurden, ein kleines Gebetstagebuch, wo so für jeden Tag in der Woche Gebetsanliegen drin standen. Und da war auch ein Beichtvorbereitungsseite, wo nochmal ein paar Fragen gestellt wurden an uns. Uns wurde ermutigt nicht, du wirst sehr wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr sündlos werden. Aber wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das lese ich jeden Montagmorgen, wenn wir Abendmahl feiern im Johannium. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was für eine großartige Einladung. Und wichtig ist aber, dass wir uns vielleicht zweimal im Jahr oder ich weiß nicht, für jeden vielleicht auch anders, nochmal einen Tag Zeit nehmen und sagen, wo sind eigentlich meine Baustellen? Und kann ich zu einer Schwester oder zu einem Bruder gehen und das aussprechen und mir vielleicht unter Handauflegung diese Vergebung zusprechen lassen? Vielleicht auch in der Vorbereitung auf Weihnachten. Das Prüfen, wenn ich mich prüfe, dann fallen mir meine Defizite auf. Da fällt mir nicht auf, wie toll ich bin, sondern da fällt mir auf, wie oft ich oberflächlich bin, wie oft ich vergesslich bin, wie oft ich nicht das meinen Kolleginnen und Kollegen habe angedeihen lassen, was sie gebraucht hätten, weil ich viel zu sehr mit mir selber beschäftigt war. Ich fasse das mal zusammen, diesen ersten Teil meiner Predigt, es kommt dann noch ein zweiter. Nimm Gott ernst. und seinen heiligen Willen. Geh nicht oberflächlich mit dem heiligen Gott um. Aber wisse dennoch, dass du immer auf das Geschenk seiner Gerechtigkeit angewiesen bist. Und dieses Geschenk, das will er dir gerne zukommen lassen. Und jetzt der zweite Punkt, die neue Perspektive. Und dieser Teil des Psalms, den ich bis hierhin ausgelegt habe, diesen Mittelteil ab Vers 3, der ist eingeklammert von zwei ganz anders gearteten Teilen. Und die möchte ich gerne im zweiten Punkt zusammenfassen. Ich lese sie uns nochmal. Also ich lasse diesen Mittelteil weg, lese den Anfang und den Schluss des Psalms. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Mit großer Deutlichkeit wird zuerst von dem Schöpfer Himmels und der Erden gesprochen, von dem Gott, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Alles gehört ihm. Wir gehören ihm. Der Erdkreis und die darauf wohnen, alles sein Eigentum. Schon immer, noch bevor du dich gefragt hast, ob du würdig bist, zum Berg des Herrn, zum Haus des Herrn zu gehen, schon immer bist du sein Eigentum. Als Auftakt des Psalms wird die Macht des Schöpfers, der das Chaos bändigt, der die Welt gründet und der sie erhält. Diese Macht des Schöpfers wird proklamiert, sie wird gelobt. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis, und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Und der Schlussteil macht mit diesem Gott weiter. Ganz offenkundig ist er Gott selber auf dem Weg zu seinem Heiligtum. Mache die Tore weit, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und dann wird die Frage wiederholt und auch das wird im alttestamentlichen Gemeinde ein Wechselgesang gewesen sein. Einer, der die Frage reinruft und die Gemeinde, die die Antwort gibt. Man müsste es eigentlich mit verteilten Rollen lesen. Und dann wird die Frage nochmal wiederholt, wer ist der König der Ehre? Und die Antwort lautet, es ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Ehre. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, dann ist da einmal eine Pilgerschar auf dem Weg zum Tempel, die sich selbst prüft, ob sie würdig ist, ins Haus des Herrn einzuziehen. Und dann ist da auf der anderen Seite der Herr selbst, der auf dem Weg in sein Heiligtum und damit zu seinen Menschen ist. Ich glaube, diese Beobachtung kann man an biblischen Texten immer wieder machen. Wir überlegen, ob und wie wir uns zu Gott aufmachen sollen, ob und wie wir andere zu Gott hinbringen können und entdecken dann, dass Gott selber schon längst auf dem Weg zu uns ist. Er kommt in sein Eigentum. Er kommt in seine Welt hinein. Das feiern wir ja an Weihnachten. Wie er damals einmal kam als Kind in der Krippe, so kommt er heute immer und immer wieder in unsere Nähe. Sucht uns, wirbt um uns, auch um unsere Nachbarn, will uns mitnehmen in sein Haus und so wird er am letzten Tag wiederkommen, um endgültig Frieden zu schaffen auf Erden. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen ein bisschen zurückschreckt vor diesen großen Worten und Bildern, mit denen Gott beschrieben wird. Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Das kann ja geradezu an einen Kriegsgott erinnern. Und dieses Bild gehört ja auch zu Gott, wie er uns besonders im Alten Testament beschrieben wird. Und manchmal, wenn ich die Nachrichten schaue oder die Zeitung lese, digital oder analog, wünschte ich mir doch, dass dieser Herr mächtig im Streit dass der mal käme und aufräumen würde mit diesem Chaos auf dieser Welt, das Menschen anrichten mit der Ungerechtigkeit, mit der Folter, mit den Kriegen, mit diesem wahnsinnigen, unvorstellbaren Töten, das in unserer Welt täglich um sich greift, gar nicht nur in den Kriegsgebieten, sondern auch sonst. Wie viele Menschen werden heute verhungern? Wie viele Menschen werden heute einen gewaltsamen Tod erleiden müssen? Er tut es nicht, noch nicht, warum nicht, ich weiß es nicht. Ich bete, dass er eingreift, Frieden schafft, wiederkommt, diese Welt in Ordnung bringt, ein neues Reich aufrichtet, in dem seine Herrschaft für jeden sichtbar sein wird. Wenn er jetzt kommt, als Kriegsgott beschrieben hier im Psalm 24, dann wird dieser Krieg nicht gegen uns geführt, sondern gegen das, was uns kaputt macht, gegen die Sünde, gegen den Tod, gegen das, was uns selber beeinträchtigt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Paulus sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Weg sind sie besiegt von dem Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Bis er wiederkommt, kommt er erstmal immer von unten. Immer nur in der Zuwendung an den Einzelnen. Immer mit dem Angebot der Vergebung und des neuen Lebens. Unser Psalm hat zwei Bewegungen, die sich treffen. Die Gruppe der Wallfahrer, die auf dem Weg zum Tempel ist und die sich auf diesem Weg nochmal prüft. Und dann der Herr, der auf dem Weg in sein Eigentum hinein ist. Und wir wissen aus dem Evangelium, diese Bewegung Gottes hinein in die Welt, die ist unser Heil. Ohne die hätten wir keine Chance. Dass wir gerecht sind vor Gott, liegt nicht an unserer Selbstprüfung, sondern allein an der Gnade Gottes, der alles aufgibt, um uns zurückzuholen in die Gemeinschaft mit ihm. Hoffentlich sind Sie hier unterwegs zu Gott. Aber entscheidender ist, dass ein anderer unterwegs ist, nämlich der Schöpfer der Erde, der Herr der Herrlichkeit. Und er ist auf dem Weg zu uns. Es kommt nicht darauf an, ob wir würdig sind, sondern in erster Linie darauf, dass er würdig ist und uns würdig macht. Uns diese Würde zuspricht, ihm begegnen zu dürfen. Zum Schluss, wir leben im Advent. Wir zünden Kerzen an, 3 Stück inzwischen schon. Wir essen Lebkuchen und Ähnliches. Aber die Wochen der Adventszeit sollen uns in erster Linie daran erinnern, dass wir im großen Advent Gottes leben. Er kommt und wir gehen ihm entgegen. Und deshalb bleiben wir nicht für uns, sondern öffnen uns für andere Menschen. Gerade weil Jesus der Gott ist, der auf uns und auf alle seine Menschen zukommt und sie nach Hause holen will, wollen wir uns gerne an dieser Bewegung Gottes beteiligen und auch weiterhin aufsuchende und einladende Gemeinde bleiben und immer wieder neu werden. Amen.